Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir heute hören wollen als Predigttext, es steht im Buch der Sprüche im Alten Testament. Wir haben heute nur einen einzigen Vers. Wir wollen hören aus dem Kapitel 23 auf den Vers 17. Dort heißt es: Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Amen. Lassen Sie uns zusammen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen uns in dieser Predigt Gedanken darüber machen, was es heißt, in deiner Furcht zu leben. In der Furcht vor dir zu stehen und dir damit alle Ehre, Lob und Anbetung zu geben. Wir wollen hören darauf, welche Verheißungen du den Menschen geschenkt hast, die in der Furcht vor dir stehen und leben. Und wir wollen dich jetzt bitten miteinander, dass du uns das neu öffnest für unser Leben. Dass du durch dieses Wort lebendig wirst in uns und dass du uns stärkst durch deinen Heiligen Geist in der Furcht vor dir. Das wird nur dann gelingen können, wenn du selber diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Hören und das Reden deines heiligen und lebendigen Wortes, auf das es uns neu in die Furcht vor dir stellt. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in unserem Predigtvers ist eins ganz deutlich, diese dualistische Aufteilung dessen, wie Menschen leben. Es gibt einmal die Sünder, das sind jetzt nicht diejenigen, die permanent die Ehe brechen oder die nur klauen oder die nur morden, sondern das sind einfach die Menschen, die nicht in der Furcht Gottes leben und die sich weltlich orientieren. Die Menschen, die nicht in der Furcht Gottes leben, die sich weltlich orientieren, die haben zu tun mit der Weltangst. Da haben wir eben schon zu Beginn von gehört, die weltlichen Menschen, sie haben Angst, zu wenig Geld zu haben. Sie haben Angst, zu wenig Liebe zu erhalten. Sie haben Angst, dass ihnen irgendwann die Gesundheit genommen wird. Und sie haben alle miteinander Angst vor dem Nichts. So sind die Weltmenschen. Und manches scheint ja bei den Weltmenschen so einfacher und besser zu sein. Aber da sagt die Bibel deutlich, orientiert euch nicht an den Weltmenschen. Seid nicht neidisch auf das, was die haben, sondern ihr lebt nicht wie die Weltmenschen, sondern lebt in der Furcht des Herrn. Und das zwar täglich. Lebt in der Furcht des Herrn. Dazu ruft uns dieses Predigtwort auf. Und nicht nur dieses Predigtwort, sondern die ganze Bibel. Glauben Sie mir, mir ist es noch einmal neu deutlich geworden in der letzten Woche, wie stark und wie wichtig die Furcht des Herrn ist. Nicht, dass ich das vorher nicht schon gewusst hätte, aber als mir die vielen, vielen, vielen Bibelstellen, die wirklich hunderten Bibelstellen angeschaut haben, ist mir klar geworden, wie wichtig, nochmal ganz neu, wie wichtig und elementar die Furcht des Herrn ist. Und dazu möchte ich in dieser Predigt einladen, zu einem Leben in der Furcht des Herrn. Und ich möchte Sie locken. Ich möchte Sie locken in dieser Predigt mit all dem, was die Furcht des Herrn bringt. Denn die Furcht des Herrn ist mitnichten, dass man da irgendwie wie in so einem Horrorfilm nur schaudert und nur klein ist, sondern ganz im Gegenteil. Wer in der Furcht des Herrn lebt, liebe Brüder und Schwestern, der wird so überreich gesegnet. Das, was die Weltmenschen meinen, mit ihren Händen, mit ihrem Tun zu machen, mit all ihren Ängsten zu bekommen, das kriegen wir überreich geschenkt, wenn wir in der Furcht des Herrn stehen. Und damit möchte ich euch locken. Und wisst ihr, ich habe mich heute richtig beschränkt. Die Bibel hat ja 66 Bücher. Ich hätte aus der gesamten Bibel Dinge zitieren können. Es hat mir vollkommen ausgereicht, nur in einem Buch der Bibel nachzulesen, im Buch der Sprüche, was das Buch der Sprüche an wunderbaren Verheißungen denen schenkt, die in der Furcht des Herrn leben. Glauben Sie mir, in den anderen Büchern steckt noch viel mehr drin. Aber wir wollen uns in der Auslegung dessen, was es bringt, in der Furcht des Herrn zu stehen, einfach daran beschränken, dass wir heute auf das Buch der Sprüche schauen. Und ich habe gedacht, wie ich die Predigt so vorbereitet habe, ich bin ja wie so ein Autoverkäufer, nicht? Der dann ein richtig gutes Modell hat und da kommt der Kunde ins Geschäft und der preist das so an und erzählt dann von dem Modell, meine Güte, was das Modell alles kann und das plus und das ist noch gut dran und sowas. Und so möchte ich das auch heute verstehen. Ich möchte für die Furcht des Herrn werben und möchte Ihnen all die positiven Dinge aufzählen, die damit verbunden sind. All die Plusaufzeichen, die da drin ist. Und ich möchte anfangen mit einem ersten Plus, mit dem medizinischen Plus. Das medizinische Plus, das darin steckt, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Denn die Furcht des Herrn schenkt längeres Leben. Oh, werden Sie sagen, Pastor Latzel, das ist aber eine steile These. Die kommt ja nicht von mir, die kommt von der Bibel. Steht hier Sprüche 10, Vers 27. Hören Sie genau zu. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Die Furcht des Herrn vermehrt die Tage. Da können wir einige Geschichten aus der Bibel auch zitieren, wo das gewesen ist. Wir denken zum Beispiel an den König Hiskia, nicht der Gericht vom Propheten Jesaja, knallhart hat gesagt, so, das war's für dich, dein Leben ist zu Ende. Und da tritt dieser Jesaja, dieser Hiskia neu in die Furcht des Herrn, er schmeißt sie auf den Boden, betet diesen Gott an, bittet und bettelt und weiß, dass er allein sein Leben in den Händen hält. Und da lässt Gott sich erweichen und schenkt ihm 15 weitere Jahre. Die hätte der nicht bekommen, wenn er so nach dem Motto geguckt hätte, ich fülle meine letzten 4, 5 Tage, die ich noch irgendwie habe, mit irgendwelchen Dingen und wäre zu irgendwelchen Ärzten und Medizinern gelaufen. Dann wäre es bei den 4, 5 Tagen geblieben. Nein, dieser Jesaja tritt in die Furcht des Herrn neu ein und seine Jahre werden vermehrt. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, naja, das steht zwar in der Bibel, aber medizinisch ist das da überhaupt nicht bewiesen. Da will ich Sie eines Besseren belehren. Ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten, da war mir gegeben, hatte ich eigentlich gar nicht so eine Lust drauf, das war ein Frauentag. Und da stand dann als Überschrift über dem Thema, das ich hatte, Glaube macht gesund, / Glaube macht krank. Also das ist nicht unbedingt das Thema, was Olaf Latzel beackert, nicht, also das ist nicht unbedingt mein Ding, aber wenn man da eingeladen wird und bekommt das Thema, da habe ich dann Vortrag drüber gehalten. Und ich habe mich mit Dingen beschäftigt, von denen ich gar keine Ahnung hatte, nämlich was wirklich Wissenschaftler auch sagen über die Relevanz des Glaubens, wenn man an einem festen Gottesglauben steht. Und dann habe ich mich mit Zeitschriften beschäftigt, die kennen die Ärzte unter uns, nicht? Das New England Journal of Medicine oder The Lancet, also gerade im englischsprachigen Bereich. Da gibt es mittlerweile wahnsinnig viele Untersuchungen, Erhebungen darüber, dass Mediziner feststellen, dass es einen Zusammenhang gibt dazwischen, dass wenn Menschen in einem starken, festen Glauben stehen, dass ihre Heilungschancen viel besser sind. Dass die Lebenserwartung von Menschen höher ist, die einen starken Glauben, einen festen Glauben haben, als von denjenigen, die keinen Glauben haben. Das geht so weit, dass in diesen renommierten Zeitschriften darüber nachgedacht wurde, in diesen Artikeln, ob es nicht gut sei für Ärzte, dass sie ihren Patienten religiöse Praktiken verordneten. Einer ging sogar so weit, ein renommierter Professor, der geschrieben hat, eigentlich sei es richtig, dass die Ärzte auch mit ihren Patienten beten sollten. Also es war in den 60er Jahren so, nicht? Da wurde vieles in der Kirche so nach dem Motto diskreditiert, nicht? Da gab es einen Begriff ekklesiogene Neurose nach dem Motto, also dadurch, dass die Kirche so gesetzlich ist, macht die Menschen eher kaputt und da schadet sie eher. Das ist längst überholt, diese These. Mittlerweile ganz anderes, was die Wissenschaftler diskutieren. Aber ich möchte das deutlich sagen, mir ist es eigentlich egal, was irgendwelche Wissenschaftler in Boston am MIT oder sonst wo rausfinden, an irgendwelchen Krankenhäusern, an der Charité oder sonst irgendwo. Für mich ist nur eins verbindlich, was Gott mir in seiner Schrift sagt. Und wenn die in 20 Jahren wieder was anderes rausfinden und 100 Jahren wieder was anderes ausfinden, mag mich das stören oder nicht stören, ich kann mich freuen oder nicht freuen. Wichtig ist, was die Bibel sagt. Und das sagt sie ganz deutlich, ganz, ganz deutlich. Wer in der Furcht des Herrn lebt, in dem Bewusstsein, dass es einen heiligen Gott gibt, in dem Bewusstsein, dass es eine absolute Autorität über meinem Leben gibt, in dem Bewusstsein, dass da ein Gott gibt, der mich hält, in dem Bewusstsein, dass ihm allein Anbetung gebührt, der lebt länger. Und das ist ja das, was die Weltmenschen ja auch wollen, nicht? Die wollen ja alle möglichst lange bei bester Gesundheit, nicht? Möglichst 95 Jahre, nicht? Und dann immer noch, was weiß ich, 5000 Meter in 30 Minuten laufen können, nicht? Das ist ja der Wunsch, nicht? Und da wird alles für getan, viel Geld investiert und gemacht und getan. Und wir haben ein ganz klares Rezept in der Bibel gegeben. Wenn wir uns das wünschen, und das wünschen wir Christenmenschen ja auch, da sind wir nicht anders als die Weltmenschen, aber wir kriegen es. aber nicht dadurch, dass wir dann, was weiß ich, alles mögliche mit Medizinern, Ärzten und irgendwelchen Kuren machen, sondern wir bekommen es durch die Furcht des Herrn. Das ist das Erste, das medizinische Plus, was wir kriegen, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Und jetzt wird es noch doller im Zweiten, jetzt kommt es richtig dicke. Wissen Sie, wir haben auch ein finanzielles Plus. Ein finanzielles Plus. Jetzt sind wir bei den großen beiden Wünschen, die die Menschen dieser Welt haben. Nicht? Erstens, ich möchte gerne gesund sein und am besten auch noch viel Geld haben. Ja? Und wissen Sie, wie Sie viel Geld kriegen? Natürlich, wenn Sie in Aktien gut spekulieren können. Aber wenn Sie in der Furcht des Herrn leben, dann bringt das Reichtum. Ich lese nochmal aus der Bibel vor. Sprüche 22, Vers 4. Sie haben es ja alle auf Ihren Zetteln. Da steht es. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre. Auch da kann man wieder Wissenschaftler zitieren, die das bewiesen haben. Auch hier weiß ich ja wieder, wie es so nach dem einen oder anderen so geht, so nach dem Motto, sollte das denn stimmen? Es gibt einen Soziologen, der hat Anfang des letzten Jahrhunderts ganz wichtige Bücher geschrieben über den Zusammenhang von protestantischer Ethik und wirtschaftlichem Wohlergehen und Reichtum. Das war Max Weber, da haben viele sicherlich schon von gehört. Und der hatte auch da die These aufgestellt, dass gerade bei den Reformierten, bei den ganz knallharten Protestanten, wir sind ja auch Reformierten, dass dort quasi der Kapitalismus geboren wurde und dass denen es wirtschaftlich am besten ging. Der hat dann so alle möglichen Thesen aufgestellt, warum das so sei, so nach dem Motto, wer sich eben streng an die Gebote Gottes hält, nicht? Also wer nicht die Ehe bricht, wer nicht Glücksspiel betreibt und der nicht viel Alkohol trinkt, ja, wofür soll er das Geld ausgeben? Der kann nur Geschäfte machen, ich verkürze das jetzt sehr, nicht? Und dann lohnt sich das, wird irgendwann ein reicher Mann sein. Und wer eben das andere macht, wer das Geld mit den Frauen aus dem Fenster schmeißt und wer eben viel zum Saufen geht und, das können wir uns vorstellen, der kann am Ende vom Leben nicht mehr viel am Konto haben, nicht? Ich habe das sehr verkürzt. Die Thesen, weiß ich auch, von Max Weber sind nicht mehr ganz unumstritten, aber der hat ganz vieles richtig erkannt. Ganz vieles richtig erkannt, denn es gibt das tatsächlich, den sogenannten Syllogismus Practicus. Ich muss Sie jetzt ein bisschen nerven mit diesem theologischen Begriff. Syllogismus Practicus heißt es, es gibt einen direkten Rückschluss meiner Frömmigkeit auf das, was in meinem Leben passiert. Da gibt es viele Theologen, die lehnen das ab, aber das ist nicht wahr. Es gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang im Leben. Das heißt, wenn ich fromm lebe, das heißt, wenn ich wirklich tief in der Demut bin und in der Furcht des Herrn, wenn das wirklich echt ist, dann wird das Früchte in meinem Leben zeigen. Sowohl in meiner Familie, dass sie gesegnet ist, wie aber auch mit dem Reichtum, den Gott mir schenkt. Das ist so. Das ist jetzt kein Wohlstandsevangelium, so nach dem Motto, hoppla, ich habe es ja immer versucht mit meinem Bankberater und mit meinen schlauen Ideen, vielleicht sollte ich mich doch mal an den Gott wenden, damit ich noch mehr Geld kriege. So funktioniert es nicht. Weil wenn ich so handle, dann mache ich Gott zum Mittel, um einen anderen Zweck zu erreichen. Gott lässt sich nicht missbrauchen. Wenn Geld unsere Nummer eins im Leben ist, wenn das unser Gott ist und wir meinen, diesen Gott gebrauchen zu können, um für unseren Nummer eins Gott noch mehr zu bekommen, dann funktioniert da gar nichts. Es ist ganz andersrum. In dem Moment, wo ich Gott wirklich alle Ehre gebe, wo ich ihn anbete, wo ich wirklich um seine Autorität und seine Heiligkeit weiß und das andere mich nicht mehr interessiert, dann schenkt mir Gott all das andere. Das ist das tiefe Geheimnis des Glaubens. Das interessiert mich dann gar nicht mehr, das Geld. Und dann gibt es mir Gott. Jesus sagt in der Bergpredigt, das empfehle ich euch, das Kapitel 6 nochmal zu lesen. Da wird das ganz deutlich. Nicht trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere schenke ich euch dann. Alles andere schenke ich euch dann. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, ich habe doch immer geglaubt, bin heute zur Kirche gegangen, wieso kriege ich denn nicht mehr Geld? Ich sage jetzt was ganz Hartes. Ich frage dich wirklich, stehst du wirklich in der Ehrfurcht, in der Furcht Gottes täglich? Dass dir die Heiligkeit Gottes bewusst ist, dass dir es bewusst ist, dass Gott allein die Autorität ist und dass du im Prinzip die ganze Zeit über Gott zur Ehre loben und preisen willst. Oder hast du so ein Gottesbild, wo nach dem Motto, Gott ist so die Hilfe in meiner Tasche, den hole ich raus, wenn es mir schlecht ist, nicht? Und dann wundere ich mich, dass das nicht richtig funktioniert, so nach dem Motto, mal geht's nicht halt, nicht? Wenn wir wirklich tief in der Furcht des Herrn und in der Demut leben, dann ist das der Lohn, ist das der Reichtum. Es gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ich weiß noch ganz genau, wie uns ein Professor zu Beginn meines Studiums erklären wollte, es gibt keinen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und ob wir nun fromm leben oder nicht fromm leben, ist vollkommen egal. Das sei aufgehoben, so war dann der steile Satz im Hiob-Buch. Nicht? In diesen 42 Kapiteln oder wird erst diskutiert und gezeigt, nicht, wo die Freunde Hiob das eben zeigen, es gibt keinen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Da habe ich mich als kleiner Student gemeldet und gesagt, ja, aber lieber Professor, am Ende des Buches stirbt Hiob doch dann wieder in viel Reichtum, in Gesundheit, mit neuer Familie, alt und lebenssatt. Da hat er nichts darauf zu sagen gewusst, weil tatsächlich gerade im Hiob-Buch dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang geschenkt wird, auch wenn er für den Moment für Hiob nicht erkennbar war. Also, das sagt die Bibel. Das sagt die Bibel mit all den Schwierigkeiten. Ich sage das auch, die dazugehören. Wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dann bringt das Reichtum. Aber glaubt mir, wenn ihr wirklich in der Furcht des Herrn lebt, dann spielt das für euer Leben keine Rolle mehr. Dann habt ihr, als hättet ihr nichts, so sagt es einmal die Schrift. Psalm 73 an anderer Stelle sagt sie, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wisst ihr, wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dann spielt das Materielle hier keine Rolle mehr in unserem Leben. Dann freuen wir uns vielleicht drüber, das ist schön und gut, aber da hängen wir nicht mehr unser Herz dran. Aber wenn wir unser Herz dran hängen, und das ist die Nummer eins, dann leben wir eben nicht in der Furcht des Herrn und dann werden wir auch sehen, wie vieles uns verwehrt bleibt, was wir nicht bekommen. Das ist das zweite, das finanzielle Plus. Das dritte ist das intellektuelle Plus, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Ein intellektuelles Plus, was uns geschenkt wird, nämlich, dass wir dann Weisheit bekommen. Die Furcht des Herrn führt zur Weisheit. Lesen wir in den Sprüchen 15, Vers 33, die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und diese Formulierung, die Furcht des Herrn ist Weisheit oder ist der Anfang der Weisheit, finden wir an ganz vielen Stellen der Bibel. Wir haben es eben auch in der Psalmlesung gehabt, Psalm 111, da hieß es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ist der Weisheit Anfang. Und weise zu sein, ist etwas, das wünschen wir uns alle. Übrigens ist etwas, was alle Menschen verbindet. In allen Kulturformen ist es so, dass weise Menschen ein hohes Ansehen besitzen. Weise Menschen werden in hoher Ehre gehalten. Weisheit allerdings ist mehr als nur reines Wissen und mehr als Intelligenz. Wissen ist, wenn man viele Fakten kennt, Informationen hat, Erfahrung gesammelt hat. Intelligenz ist, wenn man mit diesen Fakten, Informationen und Erfahrungen umgehen kann, wenn man Zusammenhänge erkennen kann und wenn man Schlussfolgerungen daraus sieht. Aber Weisheit setzt Wissen und Intelligenz in das Leben praktisch um und führt zu einer Sache, die man kaum definieren kann. Sie müssen mal im Internet nachgucken, auch in Ihren Lexika, wie Weisheit definiert ist. Es gibt keine wirklich allumfassende Definition von Weisheit. Weisheit ist etwas, was wir nicht packen können. Wissen kann man definieren, Intelligenz kann man definieren, aber Weisheit ist etwas, man merkt es, wenn jemand weise ist, aber wir können es nicht genau packen, was es ist. Aber eins können wir wissen, dass die Furcht des Herrn zur Weisheit führt. Und wenn wir uns das wünschen, dass wir weise sind, dann müssen wir in der Furcht des Herrn leben. Das ist so eins der Dinge übrigens, dass ich mir wünsche, dass eines Tages das Menschen über mein Leben sagen. Dass sie hoffentlich sagen, der ist klar mit Jesus gegangen, der hat klar Jesus verkündigt. Aber hoffentlich, vielleicht noch nicht jetzt, wenn ich morgen sterbe, vielleicht in 30 Jahren, dass sie sagen, Mensch, der Pastor Latzel ist ein weiser Mann gewesen halt. Und am besten auch noch meine Tochter. Ich habe vor einiger Zeit eine tolle Kurzgeschichte gelesen, aus der ich diesen Wunsch auch dann entwickelt habe. Da ging es darüber, dass eine Tochter ihr Verhältnis zu ihrem Vater beschrieb. Ihr Verhältnis zu ihrem Vater beschrieb. Und es ging darüber, was quasi sie von diesem Vater annahm. Und sie hat dann geschrieben, mit 5 Jahren war es so, da lebte ich mit dem Satz, mein Vater weiß alles. Nicht so wie so kleine Kinder sind, die vertrauen ihrem Vater, mein Vater weiß alles, kann alles, ist der Allerstärkste. Dann hat sie immer so in 10-Jahres-Abschnitten berichtet, sagt sie, mit 15 war es ganz anders. Mitten in der Pubertät, wo alles überholt ging, wo ich brach, da beherrschte mich ein anderer Satz, der hieß nämlich, mein Vater hat keine Ahnung. Mein Vater hat keine Ahnung. Das kennen Sie auch nicht. Wie die noch klein sind, sind die so süß, alles ist super. Mit 15 hat der Vater keine Ahnung. Mit 25 nach ihrem Studium, wo sie so ein bisschen reingeschnuppert hatte in die Welt, da wurde das wieder so ein bisschen anders. Da war ein Satz für sie beherrschend, ich könnte ja auch mal meinen Vater fragen. Mit 35, wo sie eigene Familie hatte und Kinder hatte, da hieß dann der Satz, mein Vater, der hat so viel Lebenserfahrung. Und dann mit 45, als ihr Vater schon gestorben war, war für sie ein Satz beherrschend, mein Vater war ein weiser Mann. So wünsche ich mir das auch eines Tages für meine Tochter, dass sie das über mein Leben sagt, dass ich weise gewesen bin. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn das so wäre. Und ich denke mir, da können sie alle mit einstimmen, wenn sie Kinder oder Enkelkinder haben. Wenn das neben anderen Dingen über sie gesagt würde, das wäre doch was Tolles. Aber eins weiß ich, dazu komme ich nur hin, wenn ich in der Furcht des Herrn lebe. Wenn ich das nicht habe, dann wird mein Leben immer wieder trotz aller Intelligenz, trotz aller Wissens, was ich vielleicht habe, defizitär sein. Da habe ich keine Weisheit, dann habe ich nicht das, was man wirklich weitergeben kann. Und das ist das Interessante, dass häufig man gar nicht mehr weiß, wie intelligent sein muss und so viele Fakten haben muss und trotzdem ein weiser Mann, eine weise Frau sein kann. Und das dürfen wir wissen. Wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dann führt sie uns zur Weisheit. Das ist das intellektuelle Plus, das wir geschenkt bekommen, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Ein viertes Plus, das ist das bewahrende Plus, das die Furcht des Herrn gibt. Und zwar, die Furcht des Herrn meidet das Böse. Das ist etwas Bewahrendes, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Und zwar, das muss ich ein bisschen unterteilen, aktiv wie passiv. Also wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dann tun wir etwas aktiv. Aktiv für unsere Bewahrung, für unsere Sicherheit, weil das Böse gemieden wird. Und das geschieht dadurch, wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dass wir seine Autorität anerkennen. Ich sagte das eben zu Beginn. Furcht des Herrn hat damit zu tun, dass wir im Bewusstsein stehen und leben, dass es eine obere Autorität gibt. Und wenn es eine Autorität gibt, die wir anerkennen, dann tun wir natürlich auch das, was diese Autorität sagt, nämlich seine Gebote halten. Wer nicht in der Furcht des Herrn lebt, der hält seine Gebote nicht. Kein Zusammenhang. Warum soll ich nicht die Ehe brechen? Nicht? Wer das erste Gebot nicht anerkennt, der braucht auch die anderen 9 weiteren Gebote nicht zu halten. Wenn es keine Autorität gibt, keinen Herrn und Gott, den ich anerkenne als oberste Autorität, dann werde ich auch die Gebote nicht halten. Und wenn ich die Gebote nicht halte, dann hat der Widersacher gewonnen und dann führt er uns in all das Böse und all das Schlimme des Lebens hinein, in all die Schädigungen, die passieren. Luther, als er so trefflich im kleinen Katechismus die 10 Gebote auslegt, da schreibt er das zum ersten Gebot in der Auslegung. Was soll das? Nicht, er fragt immer so, was soll das? Dann sagt er zum Auslegung des ersten Gebots, wir sollen Gott fürchten und lieben. Fürchten und lieben. Und alle anderen 9 Gebote, die er weiter auslegt, beginnt er immer damit. Als erstes, bevor er Bedeutung sagt, wir sollen Gott fürchten und lieben. Denn das hat Luther klar verstanden, nicht? Wenn wir Gott nicht fürchten und lieben, dann halten wir das alles auch gar nicht. Da kann so viel Gutes drinstehen, wie wir wollen. Wir müssen Gott fürchten. Und wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dann halten wir uns an die Gebote. Und wenn wir uns an die Gebote halten, die sind uns ja nicht gegeben zur Drangsal, sondern dafür, dass wir ein gelingendes Leben führen. Wir sagen den Konfirmanden immer, das sind Leitplanken, die uns schützen, dass wir nicht abstürzen. Dann haben wir Bewahrung und Behütung. Das ist das Aktive, was wir tun können. Dass wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dass wir eben auch seine Gebote halten, weil wir seine Autorität anerkennen. Aber es passiert noch etwas Zweites, etwas ganz, ganz Wunderbares, was uns die Schrift sagt, etwas Passives, das an uns passiert, nämlich, dass wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dann schickt Gott einen ganz besonderen Engel. In Sprüche 34 heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie. Der Engel des Herrn ist ein ganz besonderer Engel, er ist quasi Gott selber, seine ganz schwierige Persönlichkeit in diesem ganzen Engelerscheinung, die wir haben, aber der ist ganz nah bei Gott. Und diesen Engel des Herrn, den bekommen wir, wenn wir Gott fürchten. Und der befreit uns dann aus alledem, in dem wir drinstecken. Das ist was Wunderbares. Das dürfen wir wissen, wenn wir in der Furcht Gottes stehen, dass uns dann ein, wie so eine Schutzglocke, ein Engel zur Seite gestellt wird, der auf uns aufpasst. Halleluja, wunderbar, das ist doch was ganz, ganz Tolles, dass wir Behütung und Bewahrung dadurch bekommen, nicht weil wir irgendwelchen Versicherungsmenschen irgendwelche Prämien bezahlen, sondern dadurch bekommen, dass wir in der Furcht des Herrn leben. Das ist das Wunderbare, das ist das bewahrende Plus, was wir haben. Nicht nur, dass wir dann Bewahrung bekommen, wenn wir die Gebote halten, weil wir Gott die Autorität anerkennen, die er hat, sondern eben, dass er auch noch darüber hinaus eine Zulage gibt, dass er sagt, die, die ihn fürchten, den gibt er seinen Engel. Und er befreit sie. Halleluja. Und ein fünftes und letztes. Wir biegen ein auf die Zielgerade, was wir haben als Plus, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Und zwar, das ist das ultimative Plus. Also nicht, dass die ersten 4 Punkte nichts waren. Das war ja schon das ganz große Programm. Also wenn der Autohändler so kommt, nicht, dann haben sie spätestens beim 4. Punkt unterschrieben. Weil, also, wenn wir bessere Gesundheit haben, längeres Leben, wenn wir Reichtum haben, Weisheit haben und noch besondere Bewahrung, ja, was soll es denn noch geben? Aber jetzt kommt es noch dicker. Jetzt kommt das ultimative Plus. Das ultimative Plus steht darin, dass wir durch die Furcht des Herrn ewiges Leben bekommen. Heißt es in Sprüche 14, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Mit ihr entgeht man den Fallen des Todes. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Mit ihr entgeht man den Fallen des Todes. Da werden Sie jetzt vielleicht sagen, der Falle des Todes, so ist das doch immer hier in Martini gelehrt worden und so steht das auch in meiner Bibel, entgeht man doch eigentlich durch das Blut Jesu Christi. Habe ich da was missverstanden? Nun, da kommt das eine zum anderen zusammen. Natürlich ist das die Wahrheit. Durch das Blut Jesu Christi, durch das Erbarmen, was Gott mit uns auf Golgatha hatte, dadurch bekommen wir ewiges Leben, wenn wir daran glauben. Aber wir müssen daran glauben. Und da heißt es an anderer Stelle im Psalm 103, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihn fürchten. Die Erbarmung, also das Blut Christi, schenkt er nicht allen Menschen. Es gibt keine Kollektiverlösung für alle Leute. Es gilt für alle Leute, allen ist es angeboten. Aber nur, der das Blut annimmt, und das hat wiederum zu tun mit der Furcht des Herrn, der wirklich weiß, dass das Gott ist, der dort stirbt, der letztlich bekommt die Erbarmung in Jesu Christi geschenkt. Deshalb ist die Furcht des Herrn eine Quelle des Lebens. Wenn ich darin stehe, und wenn ich Gott zu unserem Herrn und dieser Herr, die Furcht des Herrn, der Herr ist der Jesus Christus, wenn ich ihn fürchte, wenn ich ihm alle Ehre gebe, wenn ich ihn anbete, dann darf ich wissen, dass sich Gott über mich erbarmt und dass ich ewiges Leben bekomme. Und darauf kommt es ja an in unserem Leben. Nicht, dass wir viel Geld verdienen, dass wir lange leben bei guter Gesundheit, dass wir viele Häuser bauen, beruflich erfolgreich sind, eine tolle Ehe führen. Das ist alles wunderbar. Das kriegen wir auch noch durch die Furcht des Herrn geschenkt. Aber Sinn und Zweck unseres Lebens hier auf Erden ist doch nur das eine, dass wir nach diesem Leben eines Tages beim Herrn Jesus selber sind, dass wir ewiges Leben bekommen. Und das bekommen wir, wenn wir in der Furcht des Herrn, in der Furcht vor unserem Gott stehen und leben. Deshalb hatte ich Ihnen das auch zu Beginn des Gottesdienstes zugerufen, dieses Wort aus dem 2. Korintherbrief: Lasst uns die Heiligung vollenden in der Furcht des Herrn. Lasst uns die Heiligung vollenden in der Furcht des Herrn. Und die Vollendung, die werden wir natürlich finden in der Ewigkeit bei unserem Herrn. Und die bekommen wir, wenn wir in der Furcht dieses Herrn leben. Und dazu sollte diese Predigt dienen. Sie sollte dazu dienen, Sie und euch neu aufzurufen, in der Furcht des Herrn zu leben. Unser Predigttext hat geheißen: Trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Und das möchte ich euch nun einladen zu tun. Ich möchte euch einladen, in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, das mit hineinzunehmen. Neu in der Furcht des Herrn zu leben. In dem Bewusstsein, dass es eine unüberbietbare Autorität gibt bei Gott. In dem Bewusstsein, dass Gott der einzigst Heilige ist. In dem Bewusstsein, dass er, unser Herr und Gott in Jesus Christus, fortwährende Anbetung verdient hat. Und so möchte ich euch aufrufen: Trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Der Herr wird es euch reich belohnen. Ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, ich möchte euch so ein bisschen locken wie so ein Autohändler. Wie so ein Autohändler, der da ein neues Modell anbietet. Aber das wisst ihr auch, wenn er nach einem Jahr wieder in den Autoladen kommt, dann preist er nicht mehr das alte Modell an, dann gibt es ein neues Modell, was er anbietet. Eins darf ich euch sagen: Wann immer ich von der Furcht des Herrn sprechen werde, ob heute, ob in 10 oder in 20 Jahren, ich werde immer wieder nur diese Furcht des Herrn bewerben, weil in ihr alles drinsteckt, was wir zum Leben brauchen. Für das Leben hier auf Erden und für die Ewigkeit. Und deshalb möchte ich es euch noch einmal einladen, zurufen. Ich möchte euch einladen in der nächsten Zeit: Trachtet täglich nach der Furcht des Herrn, und der Herr wird euch reich segnen und behüten. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.